Willkommen zu Recenter News am 30. Januar 2023. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Ganz brandaktuelle Meldung, die hier heute reinkommt. Chinas Top-Atomwaffenlabor läuft trotz Verbot mit Chips von Intel und Nvidia. Ja, also falls es zu einem nuklearen Schlagabtausch kommen sollte, ja, kann man hier so ein bisschen so vielleicht die Werbung mit einblenden. Ja, so dieses Nvidia, ja, oder Powered by Intel. Es ist absolut verblüffend, ja, mit was für einer Situation wir es hier zu tun haben. Das heißt, Deutschland ist sicherheitsmäßig komplett blank, wir haben ja eigentlich gar nichts. Und China will jetzt in die nukleare Oberliga, nicht nur was die Anzahl der Sprengköpfe anbetrifft, sondern man benutzt hier Intel und Nvidia-Chips, um die nächste Generation an Atomwaffen-Sprengköpfen zu entwickeln. Ja, man braucht dafür nicht mal richtige Testsprengungen oder halt nicht in dem Umfang. Chinas führendes Atomwaffenforschungsinstitut CEAP hat andauernd hier Chips verwendet von Intel und Nvidia, heißt das, trotz Exportbeschränkungen. Man kauft hier einfach auf dem PC-Gaming-Markt oder halt generell auf dem normalen PC-Markt. Ja, das heißt, im Kalten Krieg war es für den Ostblock noch sehr aufwendig, westliche Computer zu beschaffen oder nachzubauen. Man war immer hinterher und dann mussten die Kommunisten auch noch hunderte Testzündungen durchführen von Atomsprengköpfen. Heute kauft man einfach Chips auf dem Gaming-Markt und simuliert dann diese Testzündungen. Also Überprüfungen von halt vielen Beschaffungsdokumenten durch das Wall Street Journal ergab, dass der staatlich geführten China Academy of Engineering Physics gelungen ist, halt einfach mühelos diese Chips zu beschaffen über Zwischenhändler. Dabei ist dieses CEAP mit seinen über 20.000 Angestellten seit 1997 auf einer amerikanischen Liste für Exportbeschränkungen. Ich meine, wenn die Chinesen sich schon überhaupt nicht scheren um solche Beschränkungen, ja, gehen da einfach drumherum, warum hat man das durchgehen lassen? Warum hat man dann nicht schon in den 90er Jahren gesagt, okay, wenn ihr das so macht, ihr Chinesen, dann handeln wir halt in vielen Bereichen nicht mehr mit euch. Ja, das heißt, ihr könnt dann vielleicht trotzdem irgendwo eure Chips herkaufen oder was auch immer hintenrum, aber euch fehlen halt einfach dann das Geld, euch fehlen halt dann die Kapazitäten, um halt zu einer Supermacht aufzusteigen. Also es dauerte ja so bis in die 2000er hinein, bis China zur Supermacht wurde und es waren halt sehr viel westliche Kräfte dran beteiligt. Wir haben es halt anscheinend zu tun mit einem Kartell der Supermächte. Niemand redet drüber, niemand schnallt das, aber das ist eigentlich die wichtigste Frage unserer Zeit. Labor hier bei den Chinesen macht halt eben auch diese Computational Fluid Dynamics. Also man simuliert am Computer dann nukleare Explosionen. Man hat auch eben dann fortschrittliche Laser, um halt Fusionsexperimente zu machen. Hier man kaufte sich diese 7 bis 14 Nanometer Chips ein. Das können die Chinesen eigentlich kaum selber herstellen. Die Chinesen können sowieso kaum eigene Chips herstellen, ohne die westlichen Maschinen dafür. Ja, also man kauft dann trotzdem Intel Xeons und Nvidias GeForce RTX Chips. Die amerikanischen Chiphersteller sagen, wir können das natürlich nicht überwachen, wo unsere Chips landen, wenn es irgendwo gekauft wird, dann wird es weiterverkauft und weiterverkauft. Okay, fair enough, aber warum gab es dann keine Einschränkungen schon in den 90er Jahren? Also richtige Begrenzungen des Handels mit China. Das CEAP beschäftigt die ganzen, also in China beschäftigt die besten Atomforscher des Landes. Man entwickelte dort auch die Wasserstoffbombe hier und so. Jetzt wollen die Chinesen in der Oberliga spielen. Und das eskaliert halt immer weiter. Südkorea verlangt jetzt von den USA die Stationierung von Atomwaffen oder möchte eigene herstellen. Auch Japan ist in der Lage, schnell ein Atomwaffenprogramm auf die Beine zu stellen. Wo soll das hinführen? Beamte des US-Handelsministeriums erweiterten im Juni 2020 die Beschränkungen für CEAP, indem sie 10 Unternehmen und halt andere Mittelsmänner und so, indem man das alles halt auf eine, Bannliste hier gestellt hat. Aber bringen tut das anscheinend nichts. Ja. Chinesische Volksbefreiungsarmee könnte bis 2035 etwa 1500 Atomsprengköpfe lagern, wenn sie in ihrem derzeitigen Tempo weitermacht. Die Chinesen machen hier dann hier Experimente mit Trägheitsfusion, Hochleistungslaser und so. Damit, das ist die Fusionsforschung. Das ist, was die Amerikaner auch machen. Und die Amerikaner hatten ja letztens einen Durchbruch hier im Lawrence Livermore National Laboratory. Und dann wurde es in der Presse groß angekündigt als, wow, die grüne Revolution, man kann dann künftig wohl halt richtig viel Energie herstellen mit Fusion und ohne CO2, ja, oder halt einfach CO2-neutrale Energie herstellen. Wir haben dann sofort gesagt, Moment mal, dieses Lawrence Livermore National Laboratory, die machten halt hauptsächlich oder schwerpunktmäßig Atomwaffen die letzten Jahrzehnte. Und außerdem, haben wir dann Leute zitiert vom Bulletin of the Atomic Scientists, also Wissenschaftler, die dann gesagt haben, nee, es geht einfach um die Entwicklung der nächsten Generation an Atomsprengköpfen. Also anstatt, dass man jetzt irgendwie dauernd Testzündungen macht, was ja international geächtet ist oder teilweise halt man sich darauf geeinigt hat, das nicht mehr zu machen, stattdessen, ja, experimentiert man in so einem Fusionsapparat und verändert halt ein paar Sachen und schaut mal, was für eine Reaktion es dann gibt. Also man kann dann bestimmte Zustände im Labor erzeugen, die man sonst nur bei einer Testsprengung kriegt. Ja, und dann kann man wieder lernen, dann kann man das in den Computer füttern, dann kann man wieder Sachen simulieren. Also da geht es nicht um grüne Energie. Experten haben ja gesagt, bis da mal erhebliche Mengen an Energie rauskommen, das kann auch ewig dauern, wenn das überhaupt jemals hier so damit gemacht wird. Ja, also so schrieben Forscher einer Tochtergesellschaft des chinesischen CEAP 2017 über die Schlüsselrolle, die Intel-Chips bei der Analyse des chinesischen Supercomputers oder bei der Entwicklung des chinesischen Supercomputers Tianhe-2 und den Kernreaktoren gespielt hatten. Also die machen sich im Prinzip fast schon drüber lustig, ja, dass wir denen halt mehr oder minder aus dem Westen denen die Chips geliefert haben und so. Also mit diesen Supercomputern werden halt eben dann Atomwaffen hier simuliert, ja. Also auch Konstruktionsberechnungen für Atomsprengköpfe. Oh, was ist, wenn wir das amerikanische Design kopieren und das ist nicht mehr nur sphärisch, der Sprengkopf, sondern das ist wie so ein bisschen geformt wie so eine Sanduhr. Was passiert dann? Was ist, wenn wir ein bisschen Tritium mit reinmischen? Was ist, wenn wir eine Prise hiervon und eine Prise davon mit reinmischen? Ja, und der Computer sagt dir das dann. Also wir haben hier erneut hier ein gewichtiges Zeichen dafür, dass wir es mit einem Kartell der Supermächte zu tun haben. Also man kann das gar nicht mehr entschuldigen. Man kann jetzt nicht mehr sagen, ja, wir wussten nicht, wo die Chips hingehen. Es ist doch klar, wo die Chips hingehen. Die Chinesen sagen, wo die Chips hingehen. Es ist klar, was die Chinesen dran basteln. Und das heißt, die Japaner dürfen immer noch keine Atomwaffen haben, die Südkoreaner dürfen keine haben, die Deutschen dürfen keine Atomwaffen haben. Niemand soll irgendwie so richtig Atomwaffen haben. Außer vielleicht im ganz geringen Spektrum, so dass halt einfach hier keine Gefahr entsteht für die Amerikaner, die Chinesen und die Russen. Ja, es lief immer so. Alles, was die Chinesen großartig haben, stammt letztendlich aus dem Westen. Ja, als man die Stahlindustrie aufgebaut hat, irgendwie mit deutschen, glaube ich, deutschen Hochöfentechnologien und so, die ganzen anderen Sachen und so. Ja, oder die Chinesen kauften halt oder bekamen halt Sachen von den Russen und die Russen bekamen es auch aus dem Westen. So ist das. Und trotzdem wird dann so der Eindruck erweckt hier von der amerikanischen Politik, man hätte irgendwie die Führungsrolle bei Sicherheit auf der Welt. Also man betrachtet jetzt die Chinesen natürlich als potenzieller Gegner und die Russen als Gegner und dann die ganzen pro-russischen Influencer, die dann sagen, boah, der Westen will den Osten nur platt machen, die Russen brauchen jetzt irgendwie, die Russen sind unsere große Hoffnung und die Russen brauchen eine Allianz mit den Chinesen und dann müssen wir dahinter sein und so. Wie bitte? Die spielen sich alle so die Bälle gegenseitig in die Hand? Und die Leute schnallen nicht, dass das ein Kartell ist? Ich meine, selbst Carol Quigley, der Professor aus dem Kalten Krieg, hat das gesagt. Und gesagt, ja, die brauchen das Drama, die können auch Stellvertreterkriege inszenieren, wo sie wollen. Und nicht mal das konservative Spektrum kann sich daran erinnern. Ja, nicht mal die gängigen Verschwörungsmedienkonsumenten, ja, können sich daran erinnern, wenn sie denn überhaupt jemals Carol Quigleys Buch gelesen haben, Tragödie und Hoffnung. Vor allem halt die späten Kapitel, wo es halt dann richtig zur Sache geht. Ja, wahrscheinlich haben die das nie geschafft, das komplett zu lesen. Oder sie haben sich dann begnügt halt mit diesen zwei kleinen Stellen, wo halt Quigley über die Entwicklung, die historische Entwicklung der Privatbanken ansprach. Ja, und dann wurde das Ganze so ein bisschen so völlig verzerrt wieder reingebracht in diese Vorstellung, diese gewöhnlichen Vorstellungen aus der gewöhnlichen Verschwörungsliteratur. Oh ja, er bestätigt, was wir sagen. Okay, ja, dann brauchen wir sein Buch gar nicht lesen. Ey, lest mal das Buch. Ja? Ich meine, ich selber gehe noch viel, viel weiter als Quigley mit dem Gedanken eines Kartells der Supermächte. Ich gehe ein auf die gemeinsamen Wurzeln der Supermächte und auf viel, viel ältere Geheimdienstnetzwerke. Ja? Und also die Netzwerke, die den ersten großen Reset gemacht hatten ab dem Jahr 1700, also halt rein in den modernen Imperialismus, rein in den Pseudokapitalismus und halt dann die moderne Wissenschaft und so weiter und so fort. Niemand spricht über das Kartell. Und jetzt haben wir hier dann Chinas modernes Atomwaffenarsenal mit powered by Intel und Nvidia. Dann diese Meldung hier. China soll über WLAN Britanniens Militärhauptquartier und 46 Basen ausgehorcht haben. Also die Details sind natürlich noch geheim, aber es ist jetzt halt auch so ein Skandal in Britannien. Also das Telekommunikationsunternehmen MediaForce versorgt die britischen Streitkräfte seit fast zwei Jahrzehnten mit Internet, versorgt derzeit 46 britische Militärbasen und so mit WLAN. Auch das Hauptquartier, militärische Hauptquartier des Vereinigten Königreichs in Northwood, das das nukleare Programm verwaltet. Das, überall wurde halt dann hier Internet angeboten. Und zwischen September 2017 und November 2020 wurde dieses Unternehmen von PCCW geleitet, einem in Hongkong ansässigen Technologieunternehmen, das sich teilweise im Besitz des chinesischen Staates befand. Zweitgrößter Anteilseigner von PCCW ist bzw. war ein staatlicher chinesischer Telekommunikationsbetreiber namens China Unicom. Chefs, die bei PCCW arbeiteten, hatten auch leitende Positionen bei dem Technologieunternehmen der chinesischen Regierung inne, als es die Internetnetzwerke auf britischen Militärbasen verwaltete. Oh, liebe Zeit. Der ehemalige Sicherheitsoffizier Philip Ingram beschrieb den Pfusch als Geheimdienst-Goldmine für die Chinesen. Chinesische Regierung wird ein umfassendes Verständnis der britischen Militäroperationen aufgebaut haben und möglicherweise Zugang zu sensiblen Informationen über unsere nuklearen Abschreckungseinsätze gehabt haben. Also man hätte auch andere Daten abgreifen können von halt Leuten, die da arbeiten, dann hätte man eben die richtigen Leute bearbeiten können mit Spionen und so. Also ist nicht ganz klar, wie groß der Schaden jetzt ist, aber also der frühere Führer der Konservativen, Sir Ian Duncan Smith, auch Co-Vorsitzender der Interparlamentarischen Allianz zum Thema China, sagte, beschämendes Beispiel der Regierung für ein völliges und totales Versagen, Sicherheit ernst zu nehmen. So, wie stark wurden wir Deutschen infiltriert von den Chinesen, die Regierungen und so und halt Technik? Wow. Und dann der vorherige Skandal in Britannien. Spezialisten des Auswärtigen Amtes und so weiter, Special Branch. Die haben dann eine Liste von Wissenschaftlern erstellt, die im Verdacht stehen, vertrauliche Informationen an Peking weiterzugeben, einschließlich bahnbrechender britischer Technologien. What? Also Manchester College, Imperial College, die verdienen teilweise ein Viertel ihres Einkommens mit Studenten aus China. Liverpool, Sheffield, Oxford, Cambridge. Um Gottes Willen. Also Studenten, hier 120.000 chinesische Studenten zahlen Gebühren in Höhe von 2,1 Milliarden britischen Pfund. Dann enthüllte The Mail on Sunday, dass MI6-Beamte, also britische Beamte, eine Untersuchung an mehr als einem Dutzend Universitäten wegen möglicher Verstöße gegen Exportkontrollen leiteten. Das heißt, die Chinesen brauchen diesen ganzen Käse nicht mal selber entwickeln, die können das einfach da mitnehmen. Die holen sich das einfach. Stellte sich heraus, dass fast 200 britische Wissenschaftler wegen des Verdachts untersucht wurden, der chinesischen Regierung unabsichtlich beim Bau von Massenvernichtungswaffen zu helfen. Anfang letzten Jahres ergab eine Umfrage unter Studenten der Denkfabrik der Henry Jackson Society, dass fast 900 chinesische Staatsangehörige in Großbritannien militärisch sensible Themen wie Kernphysik, Luft- und Raumfahrttechnik und Hightech-Materialwissenschaften studierten. Ja, und das wären dann irgendwie die Waffen, mit denen wir dann vielleicht irgendwann mal beschossen werden. Oder mit denen unsere Partner beschossen werden. So, jetzt stellen Sie sich mal vor. 120.000 chinesische Studenten in Britannien. 120.000 Studenten. Alle davon theoretisch potenziell Spione. Wie viel Personal hat nochmal der britische Inlandsgeheimdienst? Wie viele Leute müsste man da erheblich überwachen? Wer soll denn das leisten? Und dann sollst du noch die Dschihadis überwachen oder Russenagenten überwachen oder Neonazis oder Linksextremisten oder Spione aus 100 anderen Ländern. Was ist denn das für ein Irrsinn? Ja, und jetzt wurde dann bekannt, dass es halt diese Pseudo-Fake-Polizeistationen gibt hier von den Chinesen in den USA und Europa. Also die haben da richtige Strukturen und jagen dann irgendwelche chinesischen Dissidenten oder irgendwelche anderen Leute und stoßen dann Drohungen aus und sowas. So, und jetzt knallst du mal irgendeinem Referatsleiter beim deutschen winzigen Verfassungsschutz, knallst du mal so eine Akte auf den Tisch und sagst, so, machen Sie mal hier. Ja, wie? Ich hab da vielleicht 10 Mann für sowas, wenn's hochkommt. 3 davon sind Sekretärinnen oder wie auch immer. Wie soll denn das gehen? Wir haben kaum operative Agenten hier zur Verfügung, geschweige denn die Auswärter für sowas. Ja, also, was soll ich da groß machen? Okay, dann geht dann der Bericht weiter nach oben in der Befehlskette und dann heißt dann nach oben, ja, was sollen wir jetzt dann machen? Naja, wir tauschen uns halt aus mit unseren britischen und amerikanischen Kollegen. Und den Israelis und ein paar anderen auch noch. Also wir verlassen uns dann auf die Five Eyes-Länder, auf den GCHQ, auf die NSA und letztendlich legen wir unsere Sicherheit, unsere Zukunft in deren Hände, weil wir selber eigentlich gar keine Sicherheit haben. Du kannst einfach einen Geheimdienst oder so eine Sicherheitsdienste wie in Deutschland, du kannst die im Prinzip aushebeln, indem du einfach mehr Manpower heranschaffst. Ja, das heißt, du überwältigst einfach deren Kapazitäten. Und dann kann halt eben irgendwie eine ausländische Macht, die Russen oder wer auch immer, die können dann zusätzlich noch halt hier mehr Arbeit schaffen, mehr unnötige Arbeit schaffen, indem man halt Geld gibt oder irgendwelche andere Sachen gibt an irgendwelche Extremisten. Ja, die Russen unterhalten nach wie vor beste Beziehungen zu irgendwelchen Linksextremisten, Rechtsextremisten, whatever. Und dann machst du hier ein Fass auf und dann machst du da ein Fass auf und dann kommen hier die deutschen Behörden nicht mehr über die Runden. Das ist vollkommen unmöglich. Ja, aber es gibt hier kein richtiges Sicherheitsbewusstsein in Deutschland. Dann haben wir das hier. Top-US-General rechnet schon im Jahr 2025 mit Krieg gegen China. Das war ein Memo von einem 4-Sterne-Luftwaffengeneral. General Mike Minihan, Leiter des Air Mobility Command. Das Air Mobility Command hat fast 50.000 Service-Mitarbeiter und so. Also halt Diensthabende und so weiter. Es wurde halt eben den Leuten gesagt, okay, das kann halt eben sehr bald losgehen, müsst euch alle so ein bisschen drauf einstellen. Also jetzt auch nicht nur beruflich, sondern familiär. Redet mit euren Angehörigen. Ihr seid in dem militärischen Beruf. Es kann natürlich auch mal ernst werden. Ja, und es wurde dann bestätigt, dieses Memo war tatsächlich echt. Im März 2021 sagte Admiral Philip Davidson, damaliger Kommandeur des US Indo-Pacific Command, sagte vor einer Anhörung des Senatsausschusses für Streitkräfte, dass Taiwan eindeutig eines der Ambitionen Chinas ist. Die Bedrohung werde sich in diesem Jahrzehnt manifestieren, wahrscheinlich in den nächsten 6 Jahren. So, und dann der Think Tank CSIS hat dann halt kürzlich so einen Report vorgestellt, halt dieses Szenario durchgespielt. China greift Taiwan an. Das ist nicht leicht für die Chinesen, also da über den Seeweg da reinzukommen und das dann irgendwie zu übernehmen und zu halten und das alles zu bezahlen und man muss das dann verteidigen gegen die Amerikaner etc. etc. Also das wird auf keinen Fall leicht für die Chinesen. Eigentlich macht das ja überhaupt keinen Sinn. Ja, eigentlich könnte jede Supermacht ihren Bereich der Welt regieren und fertig, aber es braucht einfach dieses Drama für die Supermächte, sonst zerfällt ihnen ihre Kontrolle, sonst zerfasert das und sie kommen dann einfach nicht mehr wirklich weiter. Ich habe dann hier nochmal einen älteren Fall rausgekramt, der für uns heute Bedeutung hat. Also wir haben es ja in den letzten Wochen gehört, ja, wahrscheinlich einen mutmaßlichen Maulwurf beim Bundesnachrichtendienst. Also der hätte dann über einen Kurier, der jetzt auch verhaftet ist, hätte der halt Informationen an die Russen getragen. Dieser BND-Mann wäre sogar noch weiter aufgestiegen, hatte dann Zugriff auch auf Material von halt Partnerländern. Also ein Riesendesaster, unglaublich hohe Person anscheinend. Und lieferte halt eben dann Geheimnisse an die Russen. Und hier ist ein interessanter Fall, den die wenigsten kennen. In dem Zusammenhang, hier am 8. Oktober 1968 beging der westdeutsche Admiral Hermann Lüttke, ehemals bei der Logistik am NATO-Hauptquartier in Europa, vertraut mit den Standorten von Atomwaffen, Selbstmord, wie es heißt. Er hatte anscheinend mit einer Minox-Kompaktkamera streng geheime Dokumente fotografiert. Gegen 16.30 Uhr wurde Lüttkes Leichnam in einem Forst in der Nähe der Ortschaft Immerath einer Eifel aufgefunden, nachdem Dorfbewohner einen Schuss gehört hatten. Möglicherweise wurde er ermordet. Warum gehst du jagen, oder was, wie es halt eben dann aussah, um dich dabei dann zu erschießen? Am gleichen Tag erschoss sich Lüttkes Freund, der stellvertretende Leiter des Bundesnachrichtendienstes. Stellvertretende Leiter des Bundesnachrichtendienstes, Generalmajor Horst Wendland. Es hieß, es war ein tragischer Vorfall, er sei depressiv gewesen. Aber der KGB-Überläufer Oleg Gordievsky verweist darauf, dass Wendland laut einem tschechischen Überläufer für den Dienst STB spioniert hatte. Wendland war auch für eine deutsche Stay-Behind-Organisation zuständig. Wendland hätte sich in seinem Dienstzimmer in Pullach mit einer Pistole das Leben genommen. Also am selben Tag stirbt Wendland und Lüttke. Und dann gab es im Oktober 1968 noch 4 weitere Todesfälle im Umfeld Bonner Ministerien. 7 Wissenschaftler flüchten in die DDR. Also 6 mysteriöse Todesfälle innerhalb weniger Wochen. Also es war vermeintliche Selbstmorde von Oberstleutnant Johannes Grimm aus dem Bundesverteidigungsministerium und Hans-Dietrich Schenk aus dem Wirtschaftsministerium. Also so infiltriert sind wir, das sind jetzt nicht nur die bekannten Fälle, wie jetzt Agent Topaz alias Rainer Rupp, der dann halt irgendwie die Verteidigungspläne für die Bundeswehr oder halt für Deutschland eben verraten hatte. Und wie willst du Deutschland in irgendeiner Form verteidigen, selbst mit der damaligen Bundeswehr, wenn deine Geheimnisse dem Gegner einfach bekannt sind, aber du im Gegensatz eigentlich keine Ahnung hast von dem Gegner. Und wir müssen halt immer damit rechnen, dass hier so eine verheerende Transparenz heimlich ganz oben eine ausgemachte Sache ist. Ja, also Russland stimmte unserer Wiedervereinigung zu, wir durften in der NATO bleiben, aber seltsamerweise wurde dann die Bundeswehr ruiniert, der Zivilschutz wurde ruiniert und anscheinend auch die Spionage wurde ruiniert. Also es kann durchaus sein, dass halt die Supermächte an der Spitze das ausgekartelt hatten, dass halt einfach Deutschland keine Geheimnisse haben darf. Also es darf nichts geben von aus einer gewissen Kategorie, was halt dann vor den Russen geheim ist. Das kann durchaus sein, dass das so gedeichselt wurde. Ja, hier, dann hatten wir eben darüber gesprochen, über Olaf Scholz. Also Olaf Scholz sah schlecht aus in der Cum-Ex-Affäre, er sah schlecht aus in der Wirecard-Affäre. Und was ist, wenn jemand belastendes Material gegen ihn hat? Ja, im Zusammenhang mit der Warburg Bank und so, Wirecard-Skandal ist ja der Hauptverdächtige, Marsalek, nach Russland geflüchtet, laut Berichten. Ja, was ist, wenn jemand jetzt Mods die Sachen in der Hand hat gegen Olaf Scholz? Was dann? Ja? Was dann? Das ist wirklich ein Desaster. Und Scholz hatte immer irgendwie so ein bisschen, als damals über das Finanzministerium, hat er immer die schützende Hand gehalten über Wirecard und alle immer so getan, als sei das eben dann das große nächste Ding und man könnte da auf Augenhöhe agieren mit amerikanischen Konzernen. Und dann kam raus, das war halt eine Luftnummer. Halt richtig krasse Luftnummer. Und das heißt, Scholz sieht halt einfach ganz, ganz mies aus in der ganzen Angelegenheit. Merkel, ja, brauche ich auch nicht mehr viel dazu sagen. Ich habe das auch immer wieder aufgedröselt in verschiedene Richtungen ermittelt. Ja, das heißt, wir haben halt geguckt, okay, was ist meine Einschätzung? Wie wahrscheinlich ist es meiner Einschätzung nach, dass die Merkel für die Stasi gearbeitet hatte, dass die Merkel gearbeitet hatte für den KGB, für so eine Art Deep-Cover-Programm, um halt in den 80ern schon junge Leute aufzubauen, dann um die später dann in die wiedervereinigte Politik reinzuschicken. Weil ja klar war, dass die UdSSR dann so beendet wird in der Form. Es gab Geheimverhandlungen zwischen Moskau und Washington. Also war sie vielleicht Deep Cover KGB, dann haben wir gesagt, hey, was ist damit, dass vielleicht ihr Vater für den Westdienst spioniert hatte? Ja, die lebten ja auf so einer Art Bauernhof, abgeschieden, und hat der Vater von der Merkel hatte ein ganzes Arbeitszimmer voll mit verbotener Literatur und hat dann irgendwelche ausgewählten Mitschüler von der Angela da reingeholt ins Büro und hat mit denen dann über den Sozialismus geredet. Ja, könnte es nicht irgendwie einen netteren Sozialismus geben? Ich meine, hallo? War der ein Westergen vielleicht? Das haben wir untersucht. Und dann ging ich noch ein auf viel, viel ältere, adelige Geheimdienstnetzwerke, gerade in Verbindung mit diesen Wissenschaftsakademien. Das heißt, auch die großen deutschen Wissenschaftsakademien halt aufgebaut Akademien wurden aufgebaut über den gewisse Hochadelslinien, die halt mit Britannien zu tun haben, und das heißt, da lief halt saumäßig viel Spionage, und wir wissen ja, dass Geheimdienste, auch vor allem moderne Geheimdienste, dass sie sehr, sehr stark an den Universitäten auch aktiv sind. Also da haben wir auch drauf geguckt. Ja. Das heißt, Merkels Umfeld kommt alles aus dieser adligen Wissenschaftsrichtung, dann das Umfeld von Merkels Mann kommt aus dieser Richtung. Ja, und deren Umfeld kommt aus dem gleichen Umfeld, haben wir auch untersucht. Ja, und Merkel sah dabei total komisch aus. Gerhard Schröder sah total bizarr aus. Unser Bundeskanzler mit den Pipelines dann und halt dann der Tätigkeit war halt russische Konzerne. Und dann Helmut Kohl. Russland. Ja, Russland konnte Helmut Kohl erpressen wegen schwarzen Kassen. Das haben viele einfach vergessen oder haben das nie richtig so mitgekriegt. Also Kohl machte Karriere mit dem System schwarzer Kassen. Ja, das lief dann über den Großindustriellen Friedrich Karl Flick, also es war der jüngere Flick, und den Manager Eberhard von Brauchitsch. Ja, Brauchitsch war auch eine alteingesessene Familie in Deutschland gewesen, auch halt in der Nazi-Zeit, im Militär und so. Und der alte Flick war halt eine berüchtigte Figur in der Industrie des Nationalsozialismus. Die Nachkriegsordnung, ja, die ganze Bundesrepublik, das wurde alles verwaltet von den Briten und den Amerikanern hauptsächlich, also über die Army Intelligence und Counter Intelligence Corps, und man führte dann die wichtigen Politiker und so. Haben wir letztens eine Studie dazu ausgewertet. Ja, diese Whitelist, wo man dann halt zig Namen schon an der Hand hatte, um halt mit denen dann zu arbeiten. Und es kam halt bei einigen raus. Einigen der bekanntesten Politiker der Bundesrepublik kamen raus, die arbeiteten für Counterintelligence Corps der Amerikaner, Army Intelligence, dann auch CIA. Und es ist eigentlich klar, dass dann halt einige auch übernommen wurden dann später von der CIA. Das war jetzt nicht nur so eine Übergangsnummer. Und hier, ein ganz wichtiger Player war auch John J. McCloy, der Hochkommissar der Amerikaner für das besetzte Deutschland. Und McCloy begnadigte dann Flick, den alten Flick, und der bekam dann noch offizieller Lesart sein Geld zurück. Also ich vermute mal, dass die Amerikaner die Hände drauf hatten. Und interessanterweise, ja, man suchte sich halt eben Helmut Kohl raus. Und die Amerikaner waren damit vollkommen einverstanden, und Helmut Kohl machte die Karriere. So. Dann allerdings ist das Ganze halt, dann ist das Ganze allerdings halt einfach geplatzt. Also nicht nur kam es dann irgendwann raus mit diesen Steuerfahndern und dem ganzen Bargeld in irgendwelchen Schließfächern und so, die sogenannte Flick-Affäre, sondern es passiert dann eben dann das große Desaster mit dem CDU-Politiker Hans Adolf Kanter. Kanter verkaufte halt eben dann die Geheimnisse an die Stasi, an die DDR. Und da hat man erstmal gedacht bei der Stasi, was machen wir damit? Ja, was machen wir eine Info? Sollen wir Kohl jetzt enttarnen und so? Aber man hat sich dann eben, man hatte sich dann irgendwie so einen Deal hinter den Kulissen gemacht. Das heißt, man hängt das jetzt nicht so an die ganz große Glocke. Aber das kostet die Bundesrepublik was. Ja, Helmut Kohl muss halt dann, oder halt, es braucht irgendwie neue Kredite für die DDR, und hier muss man entgegenkommen und da muss man entgegenkommen. Ja, und dann ging es auch schon rein in diese Verhandlungen über die Wiedervereinigung. Und Kohl hat eben schon also an verschiedenen Stellen hat halt Kohl eben gesagt, nee, das war jetzt nicht so eine Bürgerbewegung, die dann irgendwie die DDR zum Platzen brachte. Ja, das war jetzt nicht, weil die Leute auf die Straße gingen, sondern die DDR war pleite und es gab halt, die mussten dann irgendwie verhandeln. meine, es geht ja noch mal krasser. Es waren nicht Geheimverhandlungen zwischen Moskau und Washington. Also Kohl hatte da gar keine Illusionen, aber er hatte auch dann letztendlich keinen Spielraum. Es hieß halt einfach, okay, Wiedervereinigung, Bundesrepublik darf in der NATO bleiben. Aber, ja, und dieses Aber ist halt eben bis heute streng geheim. Gibt nur Andeutungen, wie von Ex-Kanzler Schröder, wie er in der New York Times gemeint hatte. Also er betrachtet es so, die Pipelines waren so eine Art Preis für die Wiedervereinigung. So in etwa. Also das heißt, nur wenn man den Russen so entgegenkam, haben die gedacht, mit den Deutschen kann man arbeiten. Also was wurde da alles verhandelt? Ja, was wurde unsere Sicherheit da damit verkauft? Wir dürfen keine Geheimnisse mehr haben, wir dürfen kein richtiges Militär mehr haben und vor allem auch keinen richtigen Zivilschutz mehr haben. Ja, und nun betrachtet der Kreml Panzerlieferungen als direkte Beteiligung am Krieg. Das heißt jetzt noch nicht so das, was jetzt halt eben was jetzt manche halt eben dann so gedacht haben. Also wir sind nach internationalem Recht keine Kriegspartei. Wir können Panzer verschenken oder hinverkaufen, wo wir wollen. Das gilt auch für andere Länder. Man kann an die Ukraine verkaufen. Ist klar. Also das ist natürlich Pech für die Ukraine gewesen, dass die Ukraine keine NATO-Mitgliedschaft hatte. Aber wenn die Ukraine halt dann als blockfrei gilt, dann ist das natürlich dann halt wieder blöd für die Russen, weil halt einfach, ja, die NATO-Sphäre sagt, ja, dann verkaufen wir halt Waffen an so eine, oder liefern Waffen an so eine blockfreie Nation. Solange keine NATO-Truppen da hingehen in die Ukraine, solange da jetzt nicht irgendwie hier aktiv dann Ziele, also halt richtig krass Ziele angegriffen werden auf russischem Boden, das kann jetzt noch kommen, aber ja. Da geht jetzt keine Rakete von Polen hoch und trifft dann irgendwo in Moskau rein. Oder sowas. Annalena Baerbock hat den größtmöglichen Fehler wahrscheinlich ihrer Karriere gemacht. Sie sprach dann im Europaparlament oder was, sprach sie davon, dass wir einen Krieg gegen Russland führen. Also sie ist bekannt für solche Fehltritte, sie ist bekannt dafür, dass sie halt einfach dummes Zeug redet, was sie nicht reden soll. Das war die eine Sache, die sie nicht hätte sagen sollen und nicht hätte sagen dürfen. Ja, sie kann nur sagen, wir unterstützen die Ukraine, um sich zu verteidigen. Punkt. That's it. Aber sie musste es ja unbedingt sagen. Und dann kamen halt die Pro-Russland-Leute und stießen halt wildes Geheul aus und sehen natürlich dann Russland wie immer in der Opferrolle. Also egal, was Russland macht, Russland sei immer das Opfer. Ich meine, es ist typisch narzisstisch für jedes Empire, das ist halt einfach so. Und es hat auch natürlich eine rechtliche Bedeutung. Also man titulierte das ja als spezielle Militäraktion. Also die Russen titulierten das so. Und man wollte dann irgendwelche Leute schützen in der Ukraine. Vor irgendwelchen Genoziden oder was. Das heißt, es gibt ja bloß wenige Ausnahmen von dem Verbot eines Angriffskrieges. Und das ist halt einfach Convenience. Also man hat das halt so deklariert, weil es halt einfach das naheliegende Ding zu tun ist. Ja, das, ja, also egal, was Baerbock sagt, ich halte auch nichts von der Frau, also überhaupt nichts von ihren Fähigkeiten und so weiter und so fort, aber was sie da gesagt hat, ändert letztendlich gar nichts an gar nichts. Ja, unzufriedene Leute im Westen, konservative Leute im Westen haben keinen Partner in Form von Russland, da kommt keine echte Hilfe, da ist nichts zu gewinnen. Da gibt es nichts zu gewinnen. Und die Russen bringen ständig im Fernsehen, wie sie uns irgendwie zerstören wollen. Also da werden Grafiken gezeigt, so wird Britannien zerstört, so wird Deutschland zerstört. Wir schießen Atomraketen auf Berlin und auf Paris und so. Und das wird einfach so im Fernsehen gezeigt. Aber wenn halt bei uns die Baerbock mal irgendwie hier voll daneben greift, dann wird das halt von diversen Influencern auf die Goldwaage gelegt und wow, die große Weltverschwörung hätte hier mütterlich in Russland eingekreist. Dabei lag halt einfach nur die fette Beute vor Russlands Haustür. 40 Millionen frische Bürger in der Ukraine, ja, die dringend benötigt werden. Und die wertvolle, unglaublich wertvolle Rüstungsindustrie, oder rüstungsrelevante Industrie in der Ukraine. Schiffbau, U-Bootbau, Helikoptermotoren, Raketen, dies, das. Ja, das heißt, wenn Russland für sich genommen nur so existiert, ja, wenn Russland wirklich getrennt wäre von den Chinesen, was ich sehr, sehr stark bezweifle, wäre den Russen sehr früh klar gewesen, wir kommen so nicht weiter, wir haben als Imperium keine Zukunft, demografisch uns fehlen die Leute, die wir haben, die sind zu schwach und zu kaputt und zu eingeschränkt, unser System ist zu unfrei, wir haben keinen richtigen Unternehmergeist, keine richtigen Innovationen. Das wird nichts. Also wir können international nicht mithalten. Die Chinesen rennen uns davon, die Amerikaner rennen uns davon, die Europäer rennen uns davon, die haben alle mehr Geld und Innovation als wir Russen. Und dann rechnest du halt mal so 10 Jahre in die Zukunft. Wo stehen wir in 10 Jahren? Und das ist halt eben dann eine vernichtende Selbsteinschätzung von den Russen. Also war klar, wir brauchen die ukrainischen Bürger, wir brauchen die Rüstungsindustrie. Das liegt alles vor unserer Haustür. Man muss es sich einfach nehmen. Ja, also das ist halt auf einer gewissen Ebene, ist das halt dann so die, ist das halt einfach so die ganz simple, nüchterne Sichtweise. Aber es hätte ja viele andere Wege gegeben für die Russen seit 1991. Ja, das heißt, es gab viele Möglichkeiten, um das westliche System teilweise zu kopieren. Also man hätte da schon so eine Art konservativen Staat, Obrigkeitsstaat haben können in Russland, hätte das halt sehr, sehr kapitalistisch gestaltet und so und hätte halt dann auf mehr Innovationen gesetzt und hätte da Kapazitäten freigemacht, dass halt die Leute dann auch gerne Kinder kriegen. Ja, und hättest du vielleicht eben den Kiddie-Boom gehabt und dann 20 Jahre später hätte eben dann den nächsten Kiddie-Boom und dann wächst da die Bevölkerung stark, dann mit einer gezielten, attraktiven Migrationspolitik, also dass man sich halt dann halt fähige Leute holt aus verschiedenen Ländern, da hätte man einiges machen können, um halt einfach dann das russische Empire nach vorne zu bringen. Die Möglichkeiten gab es. Man hätte nicht 2014 hier die Krim erobern müssen. Man hätte nicht so einen Typen wie Janukowitsch da haben müssen und dann irgendwie die Wahl manipulieren müssen und lauter so ein Käse. Ja, die Leute sehnten sich, oder viele Leute innerhalb und außerhalb Russlands, sehnten sich nach einem halbwegs vernünftigen Empire. Einer halbwegs vernünftigen Obrigkeit, wo man hätte sagen können, ey, da machst du deine Arbeit, ja, du machst da deine Arbeit und kriegst aber auch einen anständigen Lohn. Es gibt Opportunities, aber stattdessen ist das Leben grässlich und wenn du Pech hast, wirst du eingezogen zum Militärdienst. Russland darf jetzt sogar durch Löcher in Sanktionen weiter mit Ölexporten nach Europa Geld verdienen. Gab es jetzt eine neue Untersuchung von Investigate Europe und Reporters United. Also man benutzt da die einfachst möglichen Tricks. Ja, man benutzt halt zwischen geschaltete Fremdfirmen und ein paar Holdings und so und that's it. Also es gab zwar jetzt ein neues Embargo für russische Rohölexporte, aber es gehen doch noch die Tanker raus. Mehr als 100 dieser Sendungen waren für Häfen in Europa bestimmt. Und eine Vielzahl europäischer Unternehmen profitiert weiterhin davon und macht sich anscheinend noch nicht einmal damit strafbar. Ja, also man kommt den Russen immer noch weiter entgegen. Man liefert nicht nur zu wenig Panzer und zu wenig Munition an die Ukraine, sondern man gibt halt eben den Russen weiterhin die Möglichkeit, Geld zu verdienen mit Öl. Das heißt, man macht sich da noch nicht mal strafbar damit, wird künftig wohl ein bisschen eingeschränkt werden, aber wie gesagt, mit Billigtricks kannst du das alles halt dann umgehen, diese Beschränkungen. Berichten zufolge baut Russland jetzt eine Schattenflotte von Tankern auf, die von den Sanktionen unberührt bleiben können. Also die staatliche Reederei Sovcomflot steht unter internationalen Sanktionen, aber das Unternehmen hat jetzt anscheinend das Management von Dutzenden seiner Schiffe an einen in den Vereinigten Arabischen Emiraten registriertes Unternehmen übertragen. So, und dann schippert es unter einer anderen Flagge. Also die Organisation CREA schätzt, dass Russland immer noch 640 Millionen Euro pro Tag mit seinen Exporten verdient. Ein Sprecher der Europäischen Kommission sagte gegenüber Investigate Europe, es ist Sache der EU-Mitgliedstaaten, EU-Sanktionen umzusetzen. Die nationalen Behörden sind daher dafür verantwortlich, dass diese Preisobergrenze eingehalten wird. Die Europäische Kommission ist nicht befugt, Einzelfälle der Anwendung von Sanktionen zu beurteilen. Das Sanktionssystem ist also im Prinzip nicht durchsetzbar. Ermögliche es europäischen Unternehmen, einen Handel zu betreiben, der den Krieg in der Ukraine finanziert. So Mai Rosner von der Umwelt-NGO Global Witness. Ja, also die Sanktionen, die Einhaltung, das hängt von der Ehrlichkeit der Händler, Spediteure und Versicherer ab, die den für russisches Öl gezahlten Preis selbst melden. Die Unternehmen haben wenig Anreiz oder Fähigkeit, als Verwalter von Sanktionen zu fungieren, und man kann ihnen nicht vertrauen, dass sie diese Aufgabe einfach so freiwillig erfüllen. So, jetzt haben wir also mehr oder minder die Europäische Kommission und nationale Regierungen in Europa, die also bekanntermaßen Wischiwaschi-Sanktionen umgesetzt haben. Und man lässt den Russen die Möglichkeit, halt durch Öl den Krieg zu finanzieren. Moment mal, es heißt doch von den gewöhnlichen Influencern da draußen aus gewissen Sparten, die EU sei der Hort der Weltverschwörung und halt nationale Regierungen hier in Europa, die arbeiten ja alle irgendwie für die Weltverschwörung. Und wenn man auf der Seite des Guten sein will, müsse man die Russen unterstützen und den Russen entgegenkommen. Moment mal, aber jetzt machen doch die Regierungen und die EU, die kommen doch den Russen entgegen. An allen möglichen Ecken und Enden. Ich meine, das ganze Appeasement gegenüber Russland und dieses ganze Business mit Russland und so, das war ja lange Zeit die Mainstream-Policy hier. Und jetzt gilt das auf einmal als alternative Meinung. Also jetzt meinen Leute, sie hätten die besondere Haltung und die besonderen Ideen und wie bitte? Und wenn du nicht dafür bist, dann heißt es, du bist Establishment. Moment mal, das Establishment hat den Russen alles Mögliche gegeben. Und jetzt gibt man den Russen halt bewusst Zeit anscheinend, um sich neu zu formieren, bis irgendwann mal neue Panzer in der Ukraine eintreffen. Also das ist jetzt selbst in den großen amerikanischen Zeitungen, wird es jetzt zugegeben die letzten Tage. Ja, bis da die amerikanischen Abrams-Panzer kommen, Monate. Ja, bis eine signifikante Anzahl an Leopards da ist, das kann auch Monate dauern. Und dann braucht es noch die Infrastruktur. Und die Franzosen haben doch keinen Bock, irgendwie diesen Leclerc-Panzer zu schicken. Ja, und so weiter und so fort. Also das ist alles nicht das, was man hätte machen können. Jetzt gab es dann irgendwie bei Arne Will so eine Diskussion, wo dann diese, glaube ich, Marina Weißband eben gesagt hat, sie begreift das nicht. Sie hat den Verdacht, dass Amerika irgendwie über die Ukraine versucht, Russland auszubluten. Total betroffene Stille hier in dem Fernsehstudio dann. Und dann kam mal das übliche Gewäsch von den üblichen Gästen. Ja, bla bla bla. Ohne die Kernfrage zu beantworten. Warum ist man da so auf die Bremse getreten? Warum war man da so lasch? Warum ist man jetzt immer noch so lasch? Ja, ein paar hundert Panzer machen einen riesen Unterschied für die Ukraine. Und das ist jetzt noch lange keine Mega-Monster-Streitmacht, ja, vor der sich jetzt Russland auf dem eigenen Territorium fürchten müsse. Also man hat jetzt halt so getan mit diesem Gezögere und diesem Verhandeln und bla bla und diesem öffentlich ausgetragenen Streit, als sei das jetzt eine Sensation gewesen, dass man ein paar Panzer liefert. In Wirklichkeit kommen die so langsam an, dass die Russen Zeit kriegen, auch natürlich mit den Ölverkäufen, dass die Russen Zeit kriegen, sich neu zu formieren, neue Truppen auszubilden, und dann geht das Ganze halt eine Stufe krasser. Und dann gibt es halt einen größeren Konflikt und dann kriegt die Ukraine vielleicht wieder nur so viel, um gerade so zu überleben. Und dann teilt man vielleicht die Ukraine oder whatever. Und man hilft halt in Polen exorbitant bei der Hochrüstung. Vielleicht ist es hinter den Kulissen schon ausgemacht. Ja, Polen wird halt eben ein riesiger Standort, also Polens Militär wird das Deutsche vollkommen in den Schatten stellen. Und dann hast du halt eben dann starkes Polen und militärisch starke Westukraine, aber die Ostukraine ist dann irgendwie in den Händen der Russen. Irgendwie sowas. Oder vielleicht ist es auch das Drehbuch, dass die gesamte Ukraine oder fast die gesamte Ukraine übernommen wird. Und es bleibt wirklich nur so ein kleiner Streifen übrig, wo dann Zelensky sitzt oder so und das Ganze wirkt dann halt eben noch dramatischer. Und ich hatte heute ein gesondertes Video veröffentlicht, dass man halt mit den Russen nur verlieren kann. Ja, also es gibt ja jetzt unzählige Debatten im Zusammenhang mit Russland. Ja, Panzerlieferungen, nein, Flugzeuglieferungen, Wie stark hat sich die NATO ausgedehnt? Hat die NATO ihre Versprechen gebrochen? Bla, 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 bla. 1000 Sachen werden da besprochen, aber es geht im Kern eigentlich immer nur darum, bei den prorussischen Influencern, dass sie einfach ihrem Publikum etwas versprechen, etwas Tolles versprechen, das durch die Russen eintreffen soll. Ohne dieses direkte oder indirekte Versprechen, ja, du Max Mustermann da draußen in Deutschland, du wirst irgendwie eine bessere Zukunft haben wegen den Russen. Ohne diese leeren Versprechungen würden die ganzen Leute da draußen noch diese Nebenschauplatzdebatten gar nicht führen. Wozu sich den Mund fusselig reden, sich die Tassen wund klappern, wenn man sich gar nichts wirklich erwartet und erhofft durch die Russen. Also das heißt, du kannst eigentlich, wenn jemand irgendwie anfängt, dann so meckern, ja, aber hier und da und James Baker und die NATO hat versprochen, dass sie sich nicht ausdehnen und bla bla bla. Und dann, was könnte man jetzt darauf reagieren? Ja, aber es gab 1997 das Eingeständnis der Russen, dass sie nicht das Recht haben, anderen Ländern vorzuschreiben, ob sie in die NATO gehen oder nicht. Für dieses Eingeständnis ließen sich die Russen noch fürstlich bezahlen. NATO-Erweiterung wurde abgesegnet von Russen mit der Klausel, dass halt keine bedeutenden Streitkräfte da aufgebaut werden dürfen. Das war ja bis vor kurzem auch so, dass Osteuropa unverteidigt ist. Könnte man jetzt halt eben dann diese Diskussionen führen, aber man könnte eigentlich von vornherein sagen, Moment mal, ich habe hier den Eindruck, du erwartest dir hier tolle Dinge für uns von den Russen. Das heißt, es geht jetzt erstmal gar nicht wirklich um die Frage nach der NATO-Osterweiterung oder Panzerlieferungen, ja, nein. Sondern dir geht es primär darum, du vermittelst hier, dass dass unsere Zukunft toller wäre, besser wäre, sogar eine Rettung möglich ist vor irgendwas, dass da eine Rettung kommt durch die Russen. Also reden wir doch nicht, führen wir doch nicht diese 100 verschiedenen Ersatz-Stellvertreter-Nebenschauplatz-Diskussionen, sondern diskutieren wir halt mal dieses eine Kernding. Ja, haben wir Mords was zu gewinnen durch die Russen? Die Antwort lautet nein. Nein. Und dementsprechend, wenn dann irgendein Aktivist meint, ja, aber hier und aber da und so, und dann kann ich dem auch schon von vornherein sagen, ich habe keinen Grund, keinen Anlass davon auszugehen, dass die Russen die Guten wären, dass für uns da irgendwas zu holen wäre. Deswegen... Lieber Herr Aktivist, ich gehe nicht davon aus, dass Sie in einer Allianz sind, hier mit einer tollen Supermacht. Sondern Sie, lieber Herr Aktivist, Sie sind einfach nur Aktivist, Sie stehen ja erstmal völlig alleine da. Sie haben vielleicht andere Aktivisten um sich herum, aber das ist ja keine organisierte Struktur, das ist ja kein Staat, das hat ja keine direkte Macht in dem Sinne. Sondern man muss halt wirklich erstmal was richtig auf die Beine stellen. Also man müsste halt mal politische Projekte hinbekommen, die nicht gleich infiltriert sind von Geheimdiensten oder die von Geheimdiensten schon aufgebaut wurden. Man müsste halt auch hier Standpunkte vertreten, Ideen vertreten, die nicht alle schon vorgegeben wurden durch irgendwelche Geheimdienste indirekt vom Establishment. Wir sollen uns immer in ausgetretenen Bahnen bewegen. Und man müsste halt dann wirklich mal Strukturen aufbauen, dafür sorgen, dass halt nicht alles dominiert wird von kompletten Spinnern, verrückten, bösartigen Leuten. Das heißt, diese Aufgabe nimmt dir Russland nicht ab oder sonst irgendwer. Das ist auch nicht etwas, was ich mit einem Schwung von meinem Zauberstab oder sowas, was ich jetzt dann irgendwie einfach herbeizaubern kann. Das funktioniert so nicht, sondern die Leute brauchen diese Eigeninitiative und sie brauchen eigene Ideen und sie müssen auch dann versuchen, mit anderen Leuten auszukommen, die vielleicht ein bisschen anders denken in mancherlei Hinsicht, müssen besser kommunizieren, mehr Allianzen schmieden man muss halt eben dann auch versuchen halt auch mit existierenden Organisationen oder mit Leuten aus existierenden Organisationen zu arbeiten. Es gibt viele SPDler, die völlig von der Rolle sind, wegen dem, was passiert. Ja, es gibt viele CDUler, die völlig von der Rolle sind. Es gibt viele Leute, die eigentlich längst die Schnauze voll haben, aber die einfach keinen Bock haben auf die Russen und die keinen Bock haben auf irgendwelche Rechtsextremisten. Ja, also früher war es ja die westliche Linke bei uns. Die haben ja immer gedacht, ja, mit der Sowjetunion kommt das Heil. Wir lassen nichts wirklich kommen auf die Sowjetunion. Die bringt uns die Rettung. Die sind das große Vorbild. Ja, absoluter Quatsch. Absoluter Quatsch. Ja, und jetzt haben wir halt eben dann viele Konservative, die benehmen sich jetzt wie die Linken damals und sagen, aus Russland kommt das Heil, Russland ist unsere einzige Hoffnung, Russland ist die Alternative. Totaler Quatsch. Ja, das heißt, schauen Sie mal genau hin. Irgendwelche Plattformen oder was, reden Sie über die Sprengung der Nord Stream Pipelines. Es geht denen um Werbung für Russland, es geht ihnen um diese hohlen Versprechungen. Oder wenn dann panisch hier gewarnt wird, es kommt zum Atomkrieg, wenn wir den Russen nicht entgegenkommen. Baerbock und die anderen sind einfach nur Kriegstreiber und wenn wir den Russen irgendwie geben, was sie wollen, dann wird alles gut. Da geht es einfach nur darum, um diese hohlen Versprechungen. Ja, oder manche berichten dann über links-woke Exzesse, an denen sie sich gar nicht mal so großartig stören. Einfach deswegen, weil man Russland als Gegenmodell anpreisen will und diese falschen Versprechungen machen möchte. Also mit den Russen als Führungsmacht gäbe es hier keinen linken, linkswoken Quatsch mehr, sondern alles wäre schön christlich-konservativ. Aber was ist denn in Russland noch schön konservativ und traditionell? Nur so Oberflächlichkeiten. Ja, die einzigen Leute, die in Russland heute noch leben, sind entweder diejenigen, die den Kommunismus noch miterlebt hatten oder die halt unter Eltern aufwuchsen, die den Kommunismus miterlebt hatten und seit 1991 alle wesentlichen Eliten oder sowas entstammen ja auch dem alten Apparat. Putin war KGB, zig andere Leute waren KGB. Ja. Das heißt, da weiß doch kaum jemand mehr da drüben, wie es irgendwie besser geht. Oder was halt richtig wertvolle Traditionen sind. Jetzt nicht irgendwelche traditionellen Klamotten oder Haarstile oder die Beweihräucherung von der eigenen Geschichte oder sowas, sondern nehmen wir mal was richtig konkret Greifbares, was wirklich Tolles und nützlich ist für die Menschen. Ja. Also all dieses Geraune und Getöne, das erzeugt keine neuen Babys in Russland. Und jetzt haben wir das gesehen hier, vor ungefähr einer Woche, russische Agenten sollen in Spanien Terrorkampagne von Rechtsextremisten angeleitet haben. Also irgendeine Paketbomben-Briefbombenkampagne. Also man macht jetzt halt das, was früher schon eben durchgenudelt wurde, ja, mit Linksterroristen. Das macht man jetzt anscheinend auch mit Rechtsterroristen. Ja, man pusht die Leute, um irgendwelche Signale zu setzen und so, als würde die große Rettung dann kommen. Ja, man könnte das System hier ins Wanken bringen und dann käme die Rettung und so weiter und so fort. Aber alles, was passiert, ist halt einfach, dass dann Europa und die USA und so, dass die halt mit ihrem massiven Sicherheitsapparat agieren. Und dann werden die Leute verhaftet und ewig lange Anklagen, also Haftstrafen gefordert. Oder man macht das wie gegen Al-Qaida. Ja, verschwinden Leute noch in irgendwelchen Geheimgefängnissen und werden gefoltert oder sowas. Also es wird alles wiederholt, was nie funktioniert hat. Ja, anstatt dass da Kommunikation, eine bessere Kommunikation stattfindet, Leute eher zusammenkommen, stattdessen wird da polarisiert, bis es raucht. Ja. Also das heißt, Sicherheitsleute reden jetzt halt dann über diese, es ist halt so eine russische Bewegung, oder so eine russische Bewegung, eine radikale Gruppe, die Mitglieder und Mitarbeiter in ganz Europa und militärische Ausbildungszentren in St. Petersburg hat. So Beamten, die mit der Ermittlung vertraut sind. Auch militante deutsche Rechtsextremisten absolvierten laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus in einem russischen Lager bei St. Petersburg eine paramilitärische Ausbildung. Das heißt, und diese russischen Ausbilder, die wollen halt irgendwie ein neues Zarentum, aber auf Sowjetgebiet. Also sie wollen sich halt wollen hier die maximale Ausdehnung und sagen dann, das sei dann konservativ. Und solange dieses konservative Label dann draufgeklebt ist, dann laufen halt viele Leute da blind hinterher und finden das gut. Ja, also es kann keine Partnerschaft geben zwischen Deutschland und Russland. Also auf Augenhöhe oder was? Oder wenn Leute sagen, ja, die Amerikaner wollen keine Partnerschaft oder halt die linke Welt oder die Weltverschwörung, die will keine Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland. Und deswegen treibt man dann einen Keil zwischen die Deutschen und die Russen und man zieht Deutschland in einen Krieg hinein gegen die Russen über die Ukraine und bla 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 bla. Nichts ändert irgendwas an der Realität. Naja, dieses ganze Gerede ändert nichts an der Realität, dass die Russen uns bestenfalls erobern würden. Uns schlucken würden. Ja, stehlen halt die Industrie und was und die Leute und bewegen halt wieder mal Populationen. Das heißt, die Wissenschaftler werden dann so ins russische Kernland mitgenommen oder Industrieleute werden ins Kernland mitgenommen und dann irgendwelche Slawen werden dann hierher gebracht, um hier zu wohnen. Um halt einfach dann die slawischen ethnischen Russen halt hier dann weiter nach Deutschland zu bringen und so. Und dann würde man irgendwie diejenigen Deutschen mit russischer Vergangenheit oder teils russischer Vergangenheit, die würde man hier wahrscheinlich dann auch privilegieren. Einige aus dem rechten Spektrum dachten dann hier in Europa und Amerika, dachten dann auch noch, sie hätten Rückendeckung von den Republicans oder zumindest einem gewichtigen Teil der Republican Party in den USA, von Donald Trump oder irgendwelchen anderen Figuren und so weiter. So ein großes Team, man sei Teil einer Bewegung, man sei Teil einer riesigen Organisation, der Sieg stünde kurz bevor und so, aber die ganze Zeit haben halt eben dann hohe Republicans halt die Russen bekämpft und eingedämmt und es gab immer wieder neue Gesetze. Ja, also hier 2019 unterzeichnete Trump die Ausführungsverordnung über die Modernisierung der Sanktionen zur Bekämpfung des Terrorismus. Dann US-Senat März 2020, Verlängerung des Patriot Acts. Also alle möglichen Gesetze und so weiter und Strukturen werden da weiterentwickelt, um halt eben dann Dissidenten platt zu machen. Ja, das heißt, man lässt die Leute in die Russenfalle reintappen und wenn sie dann da reingetappt sind, dann kann man sie halt aus dem Verkehr ziehen oder umdrehen und als Abschreckung dann gebrauchen, damit andere sich dann eingeschüchtert fühlen. Dann haben wir jetzt gesehen hier, die Polen sind jetzt fast zu 100% gegen Russland und gegen Putin. Betrachten jetzt laut Pew Research halt fast allesamt, betrachten die jetzt Russland als Bedrohung. Die Leute möchten ihr Land verteidigt haben. Ja, man hat da keine Illusionen mehr mit der Vergangenheit, was von den Russen zu erwarten ist. Man will jetzt auch nicht mehr irgendwie hoffen, dass die Amerikaner dann irgendwie die Rettung bringen, sondern Polen wird halt eben so einem riesigen Player hier. Ja, man kauft sich 500 amerikanische Panzer, dann irgendwie nochmal 1000 koreanische Panzer oder sowas ist geplant. Man hat schon hunderte Panzer geliefert an die Ukraine, man hat ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, man hat die Nachschubwege da hier bereitgestellt und es gibt ein riesiges Milizsystem seit vielen Jahren bei den Polen. Also Leute trainieren halt dann für den Ernstfall in Gruppen. Es gibt eben auch die Anerkennung, wenn man sie möchte, durch die Regierung und halt dann eben eine gewisse Unterstützung von der Regierung. Also das heißt, da hunderttausende Leute trainieren da seit Jahren die wichtigen Grundlagen und so. Und das ist Uniform, Schießen, Bewegen und so weiter und so fort. Trainieren das halt in ihrer Freizeit. Das ist nicht so wie in Deutschland, wo man dann irgendwie sagt, ja, wir verschärfen jetzt das Waffenrecht, weil so ein paar Reichsbürger da irgendwas Dummes vorhatten, irgendwas Verrücktes hier anscheinend geplant hatten. Ja, sondern da heißt es halt, ja, Polen ist konservativ. Polen ist und bleibt konservativ. Die sind da irgendwie halt super katholisch und auf Tradition aus und so. Das ist keine links-woke Hochburg Polen, sondern die sind konservativ und sie haben ihre eigenen Interessen im Sinn und sie wissen, dass ihre Interessen eben den russischen Interessen entgegengestellt sind. Ja. So ist das. Und jetzt Tschechien wird auch immer mehr anti-Russland. Frühere NATO-General Peter Pavel wird neuer Präsident in Tschechien, gewann jetzt die Wahl gegen diesen Andrej Babiš. Babiš war eher pro Russland. Und dieser General Pavel meinte dann, Russland muss in der Ukraine verlieren, auch mit unserer Hilfe. Ja, das heißt, er hat auch hier teilweise... Zeitweise hat er Fortbildungen, der Herr General, am Staff College in Britannien, Royal College of Defence Studies in London und so. Also wir kennen die Person noch nicht sonderlich gut, im Moment nur sehr oberflächlich, werden sehen, wie sich das eben entwickelt. Aber wir haben ja schon gehört, massive Rüstungsproduktion jetzt hier in Tschechien und Polen, wird also sehr viel hergestellt und Anscheinend, das ist durchgesickert über Foreign Policy Magazine, wichtige ukrainische Rüstungsbetriebe wurden anscheinend hier verlegt. Ja, das heißt, man hat ukrainische Rüstung verlegt, vielleicht nach Polen, vielleicht nach Tschechien, inklusive der wichtigen Techniker. Das ist ja ein ganz, ganz gewichtiger Faktor. Das hat sich halt Russland damit eingebrockt. Das heißt, wir sind militärisch als Deutsche, wir sind militärisch total schwach, auch gesellschaftlich. Ja, kaum jemand irgendwie will Sportschütze sein, kaum jemand darf hier überhaupt richtig trainieren mit der Waffe, sondern nur auf Pappscheiben schießen. Es gibt keine Milizkultur hier, was bei unseren Nachbarn selbstverständlich ist. Wir verschanzen uns jetzt praktisch künftig hinter den Polen. Polen wird zu einer formidablen Streitmacht, ja, die halt tatsächlich etwas reißen kann. Ja, und das natürlich, diese Bewegungen, diese Entwicklungen, die wir jetzt gerade sehen, die verursachen natürlich dann bei russischen Generälen und bei anderen Planern in Russland, es führt natürlich zu einem gewissen Zeitdruck. Also man hätte natürlich gerne hier die Möglichkeit, durch die Ukraine durchzurennen und durch Polen durchzurennen, vielleicht sogar durch Finnland durchzurennen. Aber das ginge halt eben dann nur mit beispielsweise chemischen und biologischen Waffen. Nicht unbedingt das tödlichste Zeug, aber gewisse Substanzen, die halt dann den Gegner außer Gefecht setzen, kann man auch mit Raketen abschießen aus der Distanz und die Leute sind dann halt für sich eine Zeit lang wirklich kampfunfähig. Dann würde man da durchrennen, bevor die Ukraine sich halt oder die Westukraine sich halt eingräbt und halt nicht mehr wirklich überrannt werden kann. Genauso mit Polen. Ja, also es geht um die Zeit. Ich meine, ich habe das immer wieder gesagt, die Russen und die NATO benahmen sich in Bezug auf die Ukraine nicht normal. Ja, das heißt, absolute Norm beim Militär seit 10.000 Jahren, ja, oder halt seit Tausenden von Jahren des Imperialismus, absolute Norm ist, du willst die Geschwindigkeit, du willst früh den Sack zumachen, du musst halt, wenn du den Schwachpunkt des Gegners halt eben weißt, du musst da richtig reinbohren, überwältigen. Du willst nicht in eine faire Schlacht hineingeraten. Du willst immer, dass es so unfair wie möglich ist zu deinen Gunsten. Ja, das ist immer so ein Klischee, dass man da irgendwie als Underdog irgendwie antritt oder irgendwie so mit einer 50-50-Chance irgendwo antritt. Nein, du suchst deine Schlachten gezielt raus. Du willst, dass der Gegner einfach dass der Gegner einfach ein Riesenproblem hat, das er nicht lösen kann. Ja, und stattdessen rumgewartet bei den Ukrainern, man hat ihnen kaum geholfen. Man lässt die Russen machen und die Russen gingen mit viel zu wenig Soldaten rein und haben dann rumgeeiert, ja, und keine richtige Luftwaffeneinsätze gefahren. Also die Russen verhielten sich nicht normal und die NATO verhielt sich auch nicht normal. Und die beste Erklärung für dieses Verhalten ist halt eben dann die Kartelltheorie, Kartellhypothese, dass halt einfach ein Stellvertreterkrieg oder so eine Art Zwischenkrieg halt einfach gewollt wurde. Von beiden Seiten. Ja, von beiden Seiten. Dass es den Supermächten hauptsächlich um sich selber geht. Ansonsten, die Russen hätten da ganz anders reingehen können. Russen hätten ja auch eine ganz andere Vorbereitung gebraucht. Und ein anderes Staatssystem eigentlich gebraucht und so. Und wie ich ja schon erwähnt hatte, ein halbwegs vernünftiges System wäre leistungsfähig genug gewesen, um dann die Ukraine zu überrennen. Ja, und dann hätte man eben, hätte man so groß da reingehen können in die Ukraine, dass die Ukraine halt dann ganz schnell kapituliert hätte und dann wäre das vielleicht sogar recht unblutig über die Bühne gegangen. Die Russen hätten dann ihr Ziel erfüllt und, Aber nein, dieses Geeier, dieses Gestümper und dann dieses Gestümper und Geeier von der NATO. Ach ja, vielleicht ist das ja bald vorbei, vielleicht schicken wir mal irgendwie ein paar Javelins und dann vielleicht ein paar HIMARS und dann vielleicht irgendwann mal so drei Panzerchen und so. Ja, das ist einfach so nicht normal. Was auch nicht normal ist, ist der Zivilschutz hier in Deutschland. Wir haben jetzt nochmal kommentiert etwas zu der TV-Serie Blackout, die gibt es ja jetzt im Free-TV, ich glaube es ist Sat.1 oder man streamt das auf Join, kann dann irgendwie mit einem Join-Abo oder Probe-Abo kann man dann irgendwie die ganze Serie anschauen, bingen. Ja, mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle und anderen großen Schauspielern in der Hauptrolle. Sehr aufwendige Produktion, es ist eigentlich sehr gut gemacht. Und haben wir nochmal unseren Senf dazugegeben. Ja, das heißt, durch die Show und durch das zugrunde liegende Buch, da wurden ja mehr Leute damit erreicht, als durch die staatlichen Zivilschutzmaßnahmen. Also vielleicht gab es ja eben diesen Deal von, so bei der Wende rum, es darf keinen krassen Zivilschutz geben in Deutschland, weil das würde ja Deutschlands Verteidigungsfähigkeit erhöhen und das wollen die Russen nicht. Und dann findet man eben dann doch den einen oder anderen Weg drumherum vorbei. Ja, das heißt, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz gibt diese dünnen Broschüren raus, man hat halt eben eine Webseite und so, ansonsten ist da jetzt nicht viel passiert im Bereich Zivilschutz durch den Staat. Aber dann gab es eben dann mit ein paar Millionen Euro irgendwie die Förderung von der Produktion der Serie Blackout. Und die erreicht halt eben dann Hunderttausende oder Millionen Haushalte, die das dann schauen im Free-TV oder im Stream. Und das hat halt eben eine gewisse Wirkung. Ja? Das heißt, man sieht halt dann, wie das ist, wenn in Deutschland der Strom komplett ausgeht, über Tage hinweg in ganz Europa der Strom ausgeht. Also man kann nicht einfach mal schnell irgendwie vom Nachbarland irgendwas liefern oder halt neuen Strom liefern oder Supplies liefern, sondern das ist halt ein Riesenproblem. Ja, also ohne jetzt irgendwie die Serie zu spoilern, der Urheber des Blackouts in der Sendung ist nicht Russland. Obwohl das in der Realität eher das wahrscheinliche Szenario ist. Das heißt, ein staatlicher Akteur kann da immer mehr kaputt hauen und immer bessere Attacken planen. Ja, das ist einfach so. Also es wäre noch viel schlimmer, als in der Show gezeigt wird. Es gibt aber wahrscheinlich auch geheime Bevölkerungsschutzkapazitäten. Ja, also durch die Amerikaner, durch irgendwelche anderen europäischen Länder, durch irgendwelche vielleicht Geheimdepots in Nordafrika oder sonst irgendwo. Also da ist ja eigentlich, da kann man eigentlich relativ viel treiben hier, ohne dass die Russen das, die gewöhnlichen russischen Generäle das so mitkriegen. Oder russischen Geheimdienste das mitkriegen. Also man braucht jetzt nicht da irgendwie in Weltuntergangsstimmungen verfallen. Man braucht da jetzt nicht unbedingt in Weltuntergangsstimmungen verfallen. Und denken, dass dann gar nichts mehr geht und es kommt von nirgendwo Hilfe. Es gibt wohl geheime Schutzmechanismen, aber man ist halt dann dennoch erstmal auf sich selber angewiesen und je besser man eben vorbereitet ist, umso weniger ist das eigene persönliche Risiko. Ja, also das Politik und Ideologie, es wird halt viel geschwafelt, aber wenn es halt drauf ankommt, da ist man eigentlich dann hilflos, wenn man unvorbereitet ist und muss sich dann halt einfach dann fügen. Wer auch immer halt dann der Staat oder die USA oder wer auch immer, wenn die halt dann die Rettung oder die Situation halt dann klären. Ja, da kannst du dann nicht großartig mehr politisch oder was auf deine Interessen pochen, sondern die Leute nehmen halt dann, was sie kriegen. Und es ist halt auch möglich, dass dieses Herumeiern beim Bevölkerungsschutz, dieses Herumeiern beim Zivilschutz in Deutschland, dass das halt eben dann auch aufgetragen wurde so oder gewollt wurde von den Amerikanern. Die Wahrscheinlichkeit, dieses Szenario befürchte ich, dass das halt eben genauso mehr oder minder eine abgemachte Sache war, wie auch die Schwächung der Bundeswehr nach 1991. Ja, also wie gesagt, nicht wahnsinnig machen lassen, sondern einfach dann so die Grundlagen vorbereiten. Wir empfehlen hier natürlich unseren eigenen Shop, shop.recenter.com. Ich meine, Sie sehen das in der Serie. Oh, der Nachbar, keiner hat mehr Trinkwasser und dann die Leute fragen rum, hey, haben Sie noch Trinkwasser? Haben Sie ein Glas Wasser für mich und so? Und niemand hat mehr was. Ey, eine Person mit einem Wasserfilter kann 50.000 Liter, bis zu 50.000 Liter Trinkwasser erzeugen. 50.000 Liter. Ja, oder jemand hat ein paar hunderttausend Kalorien auf Lager extra. Oder eine Million Kalorien. Ja, kann seine Angehörigen durchfüttern, engen Freunde und Vertrauten und so weiter. Alles kein Problem. Ja, man sieht in der TV-Serie, wie dann Leute auf ihrem Küchentisch irgendwie so eine Feuerschale haben oder sowas und dann da Äpfel braten, ja, mit Flammen hier in der Küche. Und lauter so ein Quatsch, ja, und Moritz Bleibtreus Figur, der gibt dann irgendwie seinen Angehörigen, gibt denen dann so einen Pappkarton mit irgendwie so ein bisschen Gemüse und Obst oder so ein Käse. Ja, besser als nichts, aber ich meine, du siehst eigentlich nie in der Show einen Prepper, der sich anständig vorbereitet hat und der jetzt halt eben dann wichtige Ressourcen beitragen kann, zum Beispiel halt für den Hauptcharakter von Moritz Bleibtreu gespielt. Das wäre ja nett gewesen, wäre ja schön gewesen, ja, wenn dann irgendwie so ein Freund, Bekannter von der Hauptfigur, wenn er gesagt hätte, hey, pass auf, ich versorge deine Angehörigen, konzentrier du dich auf die Mission, rauszufinden, wer hinter dem allen steckt und so. Ja, hier ist extra Sprit, hier ist ein Funkgerät, hier ist das, bla bla bla, bang, 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 bang. Ja, stattdessen muss er sich dann helfen lassen von so einer Journalistin, wo ich mir erstmal gedacht habe, oh Gott, am Ende spioniert die noch für irgendwen. Ich meine, so an der Bar, weißt du, er ist mitten halt in den Ermittlungen drin und die Regierung ist misstrauisch bei ihm und dann in so einer wichtigen Hotelbar, voll mit Sicherheitsleuten, ja, der ganze Laden und genau dann flirtet ihn so eine Reporterin an. Ich habe mir erstmal gedacht, um Gottes Willen. Ja, oder der italienische Kumpel, der dann einen ausgebombten alten Fiat Panda fährt und dann muss er dann irgendwie, geht ihm der Sprit aus in den Bergen, er muss dann zu so einem Bauernhof gehen, die haben keinen Strom mehr für die Melkmaschinen und denken, die Kühe verrecken ihnen. Und dann muss er mitmelken und dann holt er noch ein paar andere Helfer und dann retten sie halt irgendwie die Kühe. Weil dieser Landwirtschaftsbetrieb keinen Stromgenerator hat. Also du siehst nie, wie halt Prepping richtig belohnt wird. Zumindest nicht in den ersten Folgen von der Show. Tja, ja. Aber immerhin hat man da mehr Leute mit erreicht als mit diesen staatlichen Vehikeln. Dann haben wir gesehen, Israel macht jetzt Druck auf Iran mit Drohnenangriffen. Also die Iraner sagen, da sei jetzt nicht viel kaputt gegangen. Es kann aber durchaus eine wichtige Einrichtung gewesen sein. Kommen jetzt neue Militärübungen der Israelis und Amerikaner mit tausenden Leuten, die daran beteiligt sind. Gibt jetzt immer mehr halt Kooperation. Also das verschärft sich schon die Lage. Ja. Das heißt, der Iran könnte einen Krieg anfangen mit Saudi-Arabien. Und mit den Israelis. Und dann haben wir sofort den nächsten Kriegsschauplatz. Und ich habe das ja auch seit Jahren gesagt, da ist das Potenzial da, hier, für mehrere Kriegsschauplätze. Und das wird sich dann anfühlen wie ein Weltkrieg light. Ja, sobald du mal beim dritten Stellvertreterkrieg hier angekommen bist. Ja, alles nicht das Ende der Welt, aber wenn vielleicht doch mal krassere Waffen eingesetzt und so. Ja, und hinterher gewinnen dann wieder die Supermächte. Und die anderen und zig Leute, gewöhnliche Leute, haben dann den Schaden. Das sollte man hier eben bedenken. Dann haben wir das hier. UNO-Experten mit jahrelanger Erfahrung auf dem Gebiet sagen, Laborunfall ist das wahrscheinlichste Szenario bei Covid, durfte aber nicht öffentlich besprochen werden. Also die wurden beauftragt, hier von den Vereinten Nationen, hier so Berichte zu machen, frühzeitig über Covid. Und die haben dann halt alle in alle Richtungen ermittelt, so wie wir es ja gemacht haben. Und gesagt, ja, kann ein Laborunfall gewesen sein, kann halt eben auf einer Pelzfarm entstanden sein, auf einem Fleischmarkt. Wir müssen in alle Richtungen gucken. Aber es wurde dann immer wieder gebremst, gebremst, gebremst bei der Frage nach einem Laborunfall. Ja, sie sagen halt, wir haben keine, also die beiden Forscher sagen, wir haben keine Interessenkonflikte, wir gehören nicht zu, wir gehören jetzt nicht zu den amerikanischen Einrichtungen oder anderen Einrichtungen, die halt dann Geld gegeben hatten an das Wuhan-Labor. Ja, und gerade diejenigen, die mit dem Wuhan-Labor zusammenhingen, die sagten dann nach Ausbruch der Pandemie, jo, bloß nicht reden über einen Laborunfall, das ist voll unseriös, das ist voll die Verschwörungstheorie. Ja, also man sieht halt, da sind die wirklich offenen Fragen bei Covid. Was ist der Ursprung? Warum wurde der Ursprung so intransparent hier umnebelt von den Chinesen? Warum haben die Amerikaner und die Europäer halt sich diese Vernebelung da gefallen lassen? Oder gibt es vielleicht eine gemeinsame Vertuschung? Ja, vielleicht haben dann auf der höchsten Ebene die Chinesen und die Amerikaner oder was miteinander geredet und gesagt, ey, wir wissen nicht genau, wo es herkommt, das könnte bei uns passiert sein. Vielleicht hat man sich dann von oben geeinigt drauf, wir vertuschen den Ursprung. Weil was soll es bringen? Was soll es den Supermächten bringen? Ja, alle sehen dabei schlecht aus. Die Chinesen sehen schlecht aus, die Amerikaner sehen schlecht aus, weil sie da mitgesponsert hatten und sowieso da drüben alles Mögliche hingeliefert hatten, an die Chinesen aufgebaut hatten. Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, die letztendlich mit dem biologischen Waffenprogramm der Chinesen zu tun haben. Ja? Also, kurz vorher rügte der US-Bundesrechnungshof, rügte das National Institutes of Health und halt alle, die damit beteiligt waren. Also es hieß halt, ihr habt gefährliche Experimente in Wuhan mitgesponsert, ohne dass halt die nötige Überwachung da war. Also US Office of Inspector General, so eine Art Rechnungshof oder sowas. Das heißt, EcoHealth wurde beschuldigt, das NIH wurde beschuldigt, also auch wo Fauci mit drin steckte und so. Wobei Fauci natürlich nicht in Schwierigkeiten kommen wird. Ja, das heißt, auch EcoHealth kommen nicht in Schwierigkeiten, weil die haben dann wahrscheinlich wieder geheime Sondergenehmigungen gehabt. Und Anthony Fauci hängt mit dem Sicherheitsapparat natürlich zusammen und da wurden halt bestimmte Entscheidungen getroffen und das ist halt eben dann gedeckt durch die nationale Sicherheit. Und wenn es schief geht, dann kommen halt Fauci und solche Leute nicht in allzu große Schwierigkeiten. Transparenz natürlich null, aber der Sicherheitsapparat Amerikas kann immer sagen, naja, wir lassen uns nicht in die Karten schauen. Wir werden hier nicht zulassen, dass hier alles Mögliche über uns bekannt wird, weil sonst können ja irgendwelche Angreifer diese Informationen gegen uns nutzen. So, und damit wird das Thema dann begraben und wir kriegen jetzt halt immer wieder Meldungen rein, haben das teilweise auch bei uns hier in den kommentierten Nachrichten auf recenter.com. Neue Vogelgrippe-Mutationen, neues dies, neues jenes. Ja. Also, dass halt einfach dann der nächste Erreger auf diesen Pelzfarmen oder was, dass das jetzt halt auf Säugetiere oder Menschen überspringen kann und so. Ja, das, und man kann da nicht einfach mal immer drauf reagieren, ja, dass die Weltverschwörung, die dahinter steckt. Maybe, maybe not. Ich meine, was haben wir denn für gigantische Mengen an Tieren, die jedes Jahr oder jeden Tag getradet werden und zusammengepfercht werden und neben anderen Tieren hausen und das ist halt eine Massenproduktion. Ja, die Risiken sind dann einfach da. Ja, und es gibt auch irgendwelche anderen kleineren dritten Angreifer, die dann vielleicht irgendwas basteln und das dann reinbringen in irgendeine Pelzfarm oder in irgendwelche Fleischmärkte. Und dann soll es so aussehen, wenn es zu einer Pandemie kommt, dass es halt eine natürlich hier entstandene Pandemie sei. Ja, also das ist die grundlegende Logik bei Biowaffen. Wir haben ja von vornherein den Leuten reinen Wein eingeschenkt und gesagt, okay, es kann so gelaufen sein, kann so gelaufen sein. So und so ist halt eben die Welt der Biowaffen und die Welt der Biosicherheit. Ja, wir haben den Leuten nicht irgendwelche Luftschlösser präsentiert von wegen, oh, wir labern alle, die Pandemie sei fake und dann ist sie plötzlich weg. Ja, und Donald Trump kommt dann im Raumschiff angeflogen mit Team Q und rettet uns. Oder irgend so ein Käse. Ja, ich meine, wir wissen ganz genau, wie gefährlich das Establishment ist, aber Covid war eine saumäßig komplizierte Angelegenheit und wir waren halt während Covid verwundbar für andere Angriffe, von welchem Urheber auch immer, also Cyberangriffe und so. Deswegen wollte man eben auch die Covid-Pandemie so schnell wie möglich rumhaben. Es ging dabei nicht nur um Covid, es ging um eine größere Sicherheitslage. Es sind auch absolute Grundlagen der Sicherheit, aber das wollten viele halt einfach nicht hören. Ich meine, es ist eine Sache, wenn es halt heißt, okay, es gibt mal einen Lockdown, es gibt Beschränkungen, das ist halt gefährlich für viele Firmen und so. Ich meine, das ist übel genug, aber es wurde ja im Internet den Leuten reingedröhnt, wir werden da nie mehr frei sein und es ist immer da, wir rutschen da hier gleich in den Polizeistaat rein und so, obwohl wir ja kaum Polizei haben in Deutschland, die mit nichts wirklich hinterherkommen. Trotzdem, da wurde eine unglaubliche Panik dann angeleiert. Und als dann irgendwie ein Jahr lang Pandemie verstrich, ohne dass es halt irgendwie zu so einem Polizeistaat kam, wie halt angekündigt, dann verlagerte man dann eben dann diese Panikmache auf die Impfstoffe, wo wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, dass irgendjemand eine Fake-Pandemie inszeniert und dann auch noch hier nachweisbar überall hier die Impfstoffe verseucht. So funktionieren Imperien nicht, so funktionieren Geheimoperationen nicht. Ja, es ist so leicht, einen Erreger loszulassen, den keiner kennt und niemand wird hier rausfinden, wer es war. Ja, also wenn die nächste Pandemie kommt, wir ermitteln in alle Richtungen. Alle sind verdächtig. Alle großen Player sind verdächtig. Aber auch kleine Player, mittelgroße Player, alle sind theoretisch verdächtig. Die Industrie ist verdächtig. Diese gigantomanischen Pelzfarmen, diese gigantischen Fleischmärkte. Ja, das ist alles, gar nicht wie in Afrika, wo die Standards natürlich noch viel schlechter sind als in China. Also, dann hatte ich das hier endlich in der Post bekommen, nämlich Whitney Webbs Buch über die geheimen US-Netzwerke und Jeffrey Epstein. Also Whitney Webb hat einen gewissen Namen für sich gemacht hier im englischsprachigen Raum. Sie arbeitet erst seit ein paar Jahren mit solchen Themen oder publiziert erst seit ein paar Jahren. Sie hat halt eben dann gesagt, sie will halt ein Buch schreiben über den Kontext zum Jeffrey Epstein-Fall. Also sie will jetzt nicht den Epstein-Fall einfach nur nochmal aufrollen. Das haben ja andere gemacht, unter anderem Julie K. Brown, die brachte ja Epstein auch zu Fall. Ja, und Julie K. Brown ging vor wie ein klassischer Investigativreporter, beziehungsweise eigentlich wie ein Polizist auch, und hat halt alles so zusammengepuzzelt, diese wichtige Arbeit gemacht. Und was jetzt bei Julie K. Browns Buch fehlte, ist dann einfach dann der größere Kontext. Also welche Geheimdienstnetzwerke existieren und benutzen Mafia-Netzwerke und so. Und jetzt diese Aufgabe wollte Whitney Webb erfüllen. Gab interessante Auszüge. Jetzt habe ich endlich mit Monaten, nach einer Monat Wartezeit bekam ich endlich ihr Buch One Nation Under Blackmail. Und ich war erstmal ziemlich enttäuscht von dem Buch. Das hatte ich so nicht erwartet. Ich hatte eher so einen Page-Turner erwartet, den du nicht mehr hinlegen kannst. Stattdessen ist es halt so eine Art Collage aus, aus den Quellbüchern, die sie verwendet hat. Und sie fügte zwar das alles so zusammen, wie es niemand sonst halt eben zusammengefügt hat, aber es fehlt mir halt irgendwie ihr Stil, ihre Stimme da drin, ihre Interpretation da drin. Und es fehlt jetzt auch irgendwie so ein bisschen so der große Sprung. Also du liest dann teilweise in den Kapiteln nochmal über den Iran-Contra-Vorfall und die BCCI-Bank, also Dinge, die eigentlich schon lange bekannt sind. Ist jetzt nicht überraschend, dass sie dieses Alkoholschmuggel-Kapitel oder einen Teil daraus halt vorab veröffentlicht hatte. Das ist eigentlich nur so das interessanteste Ding. Also dass dann einfach dann diese Jewish-Mafia aufkam und halt unter Anleitung der US-Geheimdienste halt dann so operieren durfte. Also man erkennt halt schon letztendlich, wer da wen kontrolliert. Also das Anglo-Empire, die Anglo-Geheimdienste, die haben da natürlich dann hier die Hand drauf gehabt. Also man brauchte Mafia-Gruppen im Zweiten Weltkrieg, man brauchte die teilweise auch danach. Dann brauchte man sie oder wollte sie im Kampf gegen halt den Kommunismus und so. Aber ja, ich hatte mir halt ein bisschen was erhofft, halt über die noch größere Dimension. Ja, das heißt, weil eben die Russen auch so aggressiv waren, die Sowjets, mit irgendwelchen Kriegen auf der Welt, mit der Spionage, weil die Sowjets einfach so gefährlich waren und so aggressiv waren, deswegen hatten amerikanische Geheimdienste halt eben dann es auch so leicht, alles Mögliche zu steuern, alles Mögliche zu infiltrieren, weil man gesagt hat, wenn der KGB alles infiltriert, müssen wir alles infiltrieren. Und dementsprechend, wenn du halt dann irgendwie wichtig bist im amerikanischen System, dann hast du irgendwelche Verbindungen zum Geheimdienst? Wenn auch nur peripher, und damit bist du privilegiert. Du bist halt einfach dann geschützt vor strafrechtlicher Verfolgung. Man erwartet aber auch von dir natürlich viel harte Arbeit fürs Empire und deine Vergnügungen, also Sex und Drogen und so, das wird dann auch im Prinzip geschützt. Ja, du bist halt natürlich dann super, super kompromittiert, mal alles mögliche an Beweismaterial gegen dich und so. Aber das ist halt einfach dann, das hebt dich dann ab von dem Rest der Bevölkerung. Also du bist in einem besonderen Club. Ja, du musst hart arbeiten, aber du zahlst dann auch nicht so viele Steuern. Du unterliegst nicht dem normalen Strafrecht. Und so weiter und so weiter. Ja, du bist halt in einem speziellen Sonderclub. Und wenn du mal bei irgendwas erwischt wirst, dann gehen wir auf den Staatsanwalt zu und sagen dem, hey, pass auf, es hat mit Geheimdiensten zu tun. Der Typ da beschafft uns Informationen. Ja, so war es ja auch mit Jeffrey Epstein. Es hieß dann, das FBI benutzt ihn. Dann irgendwie eine Terrorismusabteilung hier unter Seagal Mandelker, auch unter Trump. Die benutzen anscheinend Epstein. Und ja, und dann werden eben bestimmte Exzesse, also Drogen- und Sexexzesse, die werden halt dann einfach fast schon normal in gewissen Kreisen. Also heißt es dann, wenn du nicht irgendwie krasses Zeug machst, dann hast du keine Glaubwürdigkeit in halt Businesskreisen oder in irgendwelchen anderen Kreisen. Und dann kauft dir niemand irgendwas ab. Also du musst schon irgendwie krass beieinander sein, um halt einfach dann hier an Informationen ranzukommen. Und ja, und wie es halt so ist mit Geheimdiensten und Mafia, wenn ein Sicherheitsrisiko zu groß ist, dann wird halt jemand eliminiert. Und so kann das eben dann durchaus gelaufen sein bei Jeffrey Epstein. Ja. Also ich meine, ich habe natürlich dann ganz andere Ansprüche an ein Buch inzwischen als jetzt vielleicht andere Leser. Ich meine, wenn ich das beruflich mache, auf einem sehr hohen Niveau seit so vielen Jahren. Und ich meine, wir bekamen auch immer wieder von verschiedenen Seiten halt unglaublich wertvolle Literaturtipps. Das heißt, ich vergleiche ja jetzt nicht nur mich selber mit irgendwie Whitney Webb, sondern ich vergleiche halt Whitney Webb mit vielen anderen Autoren, die ich sehr, sehr gut finde. Und also wer weiß, wie sich Webb noch entwickelt. Es passt halt irgendwie zu jemandem, der das halt seit ein paar Jahren macht. Sie hat ein gutes Gespür, sie arbeitet sehr diszipliniert und sauber. Aber sie tritt mir dann doch ein bisschen immer noch zu sehr auf ausgenudelten Bahnen. Das hatte ich so nicht erwartet. Also ich hatte jetzt erwartet, dass ich das Buch nicht mehr hinlegen kann. Stattdessen, ja, quält man sich dann irgendwie durch die Kapitel durch und denkt sich dann, okay, das kenne ich, ja, das ist alles ein bisschen altbekannt, das ist alles so irgendwie. Also ich kann mir vorstellen, dass viele das Buch bekommen und die lesen das nie richtig durch. Also sie skimmen da ein bisschen durch oder lesen vielleicht ein, zwei Kapitel und dann stellen sie es ins Regal und das war's dann. Und das ist halt wirklich nicht die Absicht, sondern du musst dann auch von deinem Stil her, ja, das ist wie ein Briefing. Du musst den Leser hier packen und den dann auf diese wilde Achterbahnfahrt mitnehmen. Ja, nichts ist spannender als dieses Zeug, aber es liest sich halt, also Webbs Buch liest sich halt so ein bisschen wie eine dröge Akte. Ja, und dann war das die Bank und dann war das der Typ und jener Typ und noch ein Typ und noch ein Typ und noch ein Typ. Ja, und das ist halt einfach dann etwas, die meisten Leute haben gar nicht die Zeit oder die Konzentration, um jetzt die ganzen Namen irgendwie in sich aufzunehmen, sondern sie wollen halt klipp und klar präsentiert haben, okay, so funktionieren die Techniken, so funktioniert das Prinzip. Und das sind die Schwachstellen an diesem System. Ja. Also zum Beispiel, wenn man diese Interpretationsarbeit nicht so richtig macht, dann kann man sich jetzt vorstellen, dass irgendwelche unzufriedenen Leute, die lesen, holen sich jetzt halt Whitney Webbs Buch, lesen das zum Teil durch und fühlen sich halt in ihren Ansichten bestätigt. Die Ansichten sind vielleicht grob fehlerhaft, also glauben vielleicht an den linken Deep State, an gewöhnliche Vorstellungen. Ja. Und dann denkt der Leser dann womöglich noch, ja, die Russen sind die Guten und die Russen sind unsere Rettung und an die Russen muss ich mich klammern. Anstatt, dass man halt die russische Dimension halt eben mit einbezieht. Bei der Jewish Mafia in Amerika, dann reichen bestimmte Figuren, die da genannt werden, die Familien reichen ins Zarenreich zurück und so. Das ist alles super, super krass interessant. Einige, die halt eben daran beteiligt sind an komischen Sachen. Ja, einige, die machen das wirklich aus einer Sicherheitsmotivation heraus. Und man sollte sich jetzt halt auch nicht wirklich jeden aus dem Sicherheitsbereich zum Feind machen, ja, und dann auf die Russen einsteigen, sondern man muss halt einfach da eine breitere, offene Debatte führen über halt sehr, sehr geheime Sachen, die man erschließen kann und sagen, okay, Moment mal, dient das, was da läuft, wirklich der internationalen Sicherheit? Ja, ist das, was ist, wenn wir es mit dem Kartell zu tun haben? Ja, ist das wirklich sinnvoll, dass halt hier bestimmte Dinge laufen? Oder passieren dabei auch wie immer so viele Fehler und die Russen kriegen dann noch so viel raus, dass halt einfach dann die Sicherheit schlechter wird? Ich meine, wenn man sich jetzt irgendwie so ein Standardwerk durchliest, ja, also was halt wirklich spannend ist, was man kaum hinlegen kann, also zum Beispiel Oleg Gordievsky, ja, wenn man jetzt halt über den KGB liest oder sowas. Da ist es so, man erkennt halt so viele Infiltrationen durch den KGB, dass eigentlich viele, viele Operationen, viele Strukturen der CIA zum Beispiel oder der Briten, viele Strukturen hatten eben keinen Sicherheitsgewinn zur Folge, sondern eher einen Sicherheitsverlust zur Folge. Also da kannst du die tollsten Operationen machen, wenn halt einfach dann hier Tradecraft hier missachtet wird und die Russen greifen halt über irgendeinen Typen halt mords die Informationen ab, dann hast du einfach ein Sicherheitsminus. Ja, also das heißt, es braucht da eine ganz andere Kommunikation und halt eben ganz andere Strategien. Ja, anstatt dass man sich jetzt einfach irgendwie so eine Art Bestätigung abholt von Whitney Webbs Buch und, oh ja, jüdische Mafia und jüdische Oligarchen und so und so weiter und so fort. Aber was machen die Leute dann, wenn die das Buch gelesen haben? Sie wählen Republican? Sie glauben an DeSantis oder sowas? Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass Whitney Webb viel Vertrauen hat in DeSantis oder Trump, aber sie müsste halt vielleicht dann doch Themen anfassen, die beim Publikum halt dann doch nicht so beliebt sind. Also sie müsste halt in der Lage sein, halt eben dann auch Leute zu enttäuschen bei manchen Ideen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie bereit ist, das zu tun. Ja, also sie war ja irgendwie am Anfang bei Mint Press News, hat eine Reihe veröffentlicht. Das war so ein bisschen der Vorläufer von dem Buchprojekt. Und diese ganze Plattform war irgendwie so pro-russisch, oder ich habe es zumindest in Erinnerung, dass sie nie was Negatives über die Russen sagten, dass es mir einfach sehr spanisch vorkam. Also mein Vertrauenslevel bei Whitney Webb ist momentan noch ziemlich gering. Also sie erzählt Dinge, die stimmen, Dinge, die halt natürlich schon in anderen Büchern veröffentlicht worden waren, geht da eigentlich nicht großartig darüber hinaus. Und es hat halt alles natürlich dann den Effekt, was sie macht, natürlich das amerikanische Establishment möglichst schlecht aussehen zu lassen. Ich meine, es ist natürlich sehr, sehr, sehr krass. Aber ja, wenn du halt nicht in der Lage bist, die globale Situation da so mit zu würdigen, dann ist das für mich halt einfach verdächtig. Und dieser Verdacht gehört einfach zu dem Job mit dazu. Ja, was jetzt halt, also schon mal allein, was die Kompetenz anbetrifft. Ja, also ist natürlich ein haarig, wenn man sich halt irgendwie nur auskennt oder sowas über amerikanische schmutzige Sachen, aber bei den Russen halt irgendwie total blank ist. Ich meine, bei den Russen ist wirklich alles Mafia. Bei den Russen hast du wirklich überall solche Epsteins und die hübschen Mädchen aus den verarmten Dörfern werden da rausgezogen und werden dann halt an diese alten, speckigen Typen da rangebracht und so. Das ist da drüben ein absoluter Dauerzustand. Wirklich Dauerzustand. Ja, und das ist vielleicht auch so ein Grund, wenn halt eben dann viele Geheimdienstler von Amerikanern zum Beispiel, ja, wenn die halt so schmutzige Tricks irgendwie mitbekommen oder dann beteiligt sind oder sowas, die sehen vielleicht dann irgendwie das größere Bild und denken sich dann, ja, das sind halt so einzelne Sachen in Amerika, das sei alles noch irgendwie im Rahmen in Amerika und besser als bei den Russen oder bei den Chinesen, ja, und schon verpufft halt dann irgendwie dann so ein bisschen das Entsetzen über bestimmte Operationen. Ja, und man muss halt da ansetzen, man muss halt in der Öffentlichkeit halt eben dann ganz anders drüber diskutieren und sagen, natürlich kann man halt den durchschnittlichen Geheimdienstler auch nachvollziehen, aus welcher Perspektive der arbeitet. Ja, und so weiter und so fort. Aber die Sache ist halt immer größer als diese üblichen hier, als diese üblichen ausgefahrenen Schienen. Ich meine, es geht auch nicht nur um Blackmail, wie es der Buchtitel suggeriert, um Erpressung, sondern es geht halt eben auch um Belohnung. Also ist jemand im Pornoclub, ist jemand im speziellen, ich zahle keine normalen Steuern Club und ich habe keine normale Strafverfolgung im Ernstfall gegen mich Club. Ja, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Du kannst ja nicht ständig, wenn Leute aus der Reihe tanzen, irgendwelche illegalen Porno-heimlichen Aufnahmen von dem veröffentlichen als Abstrafung, sondern da würde ja dann das ganze Spiel irgendwann auffliegen. Also, ja, weitere Nachrichten aktuell finden Sie auf recenter.com in unserem in dem Bereich wichtigste Nachrichten des Tages. Hier die große Story, Oleg Deripaska, also irgendwie das FBI hätte ihn anwerben wollen, dann hätte er aber irgendwie das FBI infiltriert, heißt es. Das ist eine ganz, ganz verrückte Story. Gehen wir in Zukunft nochmal näher drauf ein. Ukrainische Soldaten lernen in Großbritannien, wie man die Challenger 2 Panzer fährt. Es ist auch die Rede jetzt schon mehr und mehr von Kampfflugzeugen. Und so weiter und so weiter. Rheinmetall wird sehr viel mehr Munition produzieren. Also ein Vielfaches von dem bisherigen Niveau. Das zusammen mit der polnischen Produktion, mit der tschechischen Produktion. Also es geht natürlich dann super heiß her. Ich empfehle Ihnen meine Forschung, finden meine Bücher und Audiobücher unter shop.recenter.com. Vieles für ihren eigenen Zivilschutz, ihre Vorbereitungen. Es geht nicht um das Ende der Welt. Es geht halt einfach darum, dass man irgendwelche dramatischeren Vorfälle einfach ganz gut überstehen kann mit überschaubaren Mitteln. Finden Sie alles Mögliche dazu unter shop.recenter.com. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, Beratung brauchen, dann fragen Sie uns einfach, rufen Sie uns an oder schreiben uns eine E-Mail an shop@recenter.com. Das war's von meiner Seite her. Wir sind bald zurück mit der nächsten Sendung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.